ARD Sounds.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Das sind die klassischen Küchengeräusche, die man hier
das
hört.
Das sind die klassischen Küchengeräusche, alles
wir
klar.
Wir sind hier halt an einem Arbeitsplatz.
Ja, wunderschönstes Frühlingswetter. Wir sind mittendrin in der, finde ich, schönsten Jahreszeit überhaupt. Ja, dem Frühling. Und trotzdem haben wir uns nach drin zurückgezogen für eine neue Folge von Elefant, Tiger und Co., der Podcast, weil hier im Zoo ist unglaublich viel los. Wir hören nebenan Geräusche aus der Futterküche, aber darum soll es gar nicht gehen. Das nur zur Erklärung. Wir haben heute hier was ganz anderes vor. Die erste, sagen wir mal, Bestandsaufnahme für die zwei begehbaren Papagei-Volieren hier im Zoo Leipzig und die Forsten-Loris im Speziellen, die wir hier noch gar nicht hatten. Und dafür begrüße ich heute hier jemanden, der uns immer mit seinem Namen verwirrt, Mark Wolf. Das letzte Mal hatten wir ihn zum Leben und zum täglichen Gebaren der Schimpansen. Und jetzt genau zu dieser spannenden Zeit hat das hier rüber geschafft zu den Altweltpapageien. Mark Wolf ist nämlich jetzt hier quasi, der Tierpfleger. Mark, sei herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Mark, bevor wir zu den Forsten-Loris kommen, auch total spannend. Ich muss fragen, wie läuft's denn überhaupt? Also jetzt haben wir seit Ostern sind knapp 3-4 Wochen vergangen, guter Monat. Seid ihr zufrieden, wie es läuft?
Grundsätzlich sind wir auf jeden Fall zufrieden. Also wir kriegen eigentlich auch nur positive Resonanz, auch was so von die Besucher angeht. Natürlich gibt es immer so ein paar Kleinigkeiten, was nicht perfekt läuft. Aber gerade wo das Wetter jetzt auch besser wird, die Vögel gewöhnen sich immer besser ein, die Volieren kommen immer besser mit den Besuchern auch klar. Das kannten die ja vorher auch nicht, dass da ständig irgendwelche Leute bei denen durch die Volieren laufen.
Ja.
Und dementsprechend haben wir es ja auch aktuell noch so, dass sie sich auch, wenn es denen zu viel wird, können sie sich einfach auch noch zurückziehen ins Haus. Auch gerade jetzt morgens, also die Tiere können die ganze Zeit auch pendeln nach drinnen, nach draußen. Und gerade der Frühling ist zwar schön, wenn es schön sonnig wird, aber hat es natürlich auch an sich, dass es dann morgens manchmal doch noch ganz schön kalt ist. Und dadurch sind halt auch die meisten Vögel dann immer mal drin.
Wofür auch spricht, dass sie sich gut eingewöhnt haben, die Tiere, ist ja, dass sie ordentlich schon umdekorieren. Dass da sogar zu zweit Schrauben und Muttern gelöst wurden. Also die haben schon umdekoriert, mehr als ihr gedacht hättet, oder?
Mehr als wir gedacht hätten, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Also wir haben schon damit gerechnet, dass die Aras uns einfach Stellen aufzeigen werden, wo wir nochmal nachbessern müssen im Endeffekt. Also man kann das nie komplett ausschließen, egal was man versucht zu machen. Und da gibt es halt immer die eine oder andere Stelle. Und die suchen sich aber auch jeden Tag was Neues, wo sie dann wirklich umdekorieren können. Und da sind die sind halt wahnsinnig neugierige Tiere, sie sind wahnsinnig intelligent und dementsprechend halten die uns da mal auf Trab und suchen sich immer irgendwas, wo sie sich mit beschäftigen können.
Aber hättet ihr gedacht, dass die so eine Schraube zum Beispiel lösen, dass die das in Teamarbeit hinkriegen?
Eher nicht. Also das hat uns dann doch überrascht. Also ich meine, die Schrauben, die wurden am Ende von den Netzbauern alles festgezogen und sowas. Und das sollte eigentlich alles schon, die haben auch schon andere ARA-Anlagen gebaut. Also die wissen das schon, wie das geht. Und die sagten auch zu uns, dass denen das bisher noch nicht untergekommen ist. Und dementsprechend auch, dass sie da wirklich so in Partnerarbeit dann gemeinsam die Schrauben aufdrehen. Das ist natürlich schon beeindruckend, was da bei denen so geht. Ich habe ja vorher mit Menschenaffen gearbeitet und auch mit den Orang-Utans. Da könnte man wirklich sagen, das war durchaus ähnlich, was das Ganze ausprobieren und teilweise zerstörende Anlage angeht, sage ich.
Du scheinst sie zu inspirieren sozusagen. Ja? Das sind alles Handwerker geworden, wo du warst.
Ich glaube, das waren die schon vorher. Ja.
Aber es ist wirklich, der eine hält fest und der andere schraubt auf sozusagen. Ja.
Also ich habe es selber so genau nicht gesehen. Ja, ich habe dann nur immer unten die Schrauben aufgesammelt und alles aufgelesen und dann wieder festgeschraubt. Aber ja, ist absolut verrückt. Also gerade so glänzende Sachen scheinen für die auch wirklich, wie man es ja gerne sagt, bei der Elster zum Beispiel und auch für viele andere Vögel sind so glänzende Sachen dann halt wirklich interessant. Wecken natürlich die Neugier. Und da gehen die natürlich dann total drauf ab. Und wir sind natürlich jetzt auch nicht, natürlich schauen wir immer, gerade jetzt in der Anfangszeit, sind wir regelmäßig durch die Volieren gegangen und haben geschaut, was so los ist. Aber man kann natürlich nicht den ganzen Tag dort stehen und sehen, was passiert.
Ja. Ich habe ja auch Bilder gesehen, wo die Aras direkt auch am Boden unterwegs sind, quasi auf dem Weg. Wie eng ist denn der Kontakt zum Besucher? Das klingt ja für mich fast schon, als wäre es manchmal zu eng.
Ja, kann man durchaus so sagen. Das sind junge Tiere, das sind neugierige Tiere und dementsprechend kommen die halt auch immer durchaus in Besuchernähe, laufen da auch mal auf dem Boden rum. Deswegen haben wir halt auch gerade noch Kollegen von uns so drin stehen, die dann halt so ein bisschen einfach da aufmerksam sind und dann aufpassen, dass da auch nichts passiert. Weil manche Menschen erschrecken sich ja dann doch mal vom Vogel und wir hatten halt auch schon Anflüge auf die Besucher. Und manche erschrecken sich davor. Wir wollen natürlich nicht, dass irgendjemand nach dem Vogel schlägt oder dass vielleicht auch der Papagei mal versucht, irgendwie einen Besucher anzuknabbern. Und solche Sachen versuchen wir dann halt einfach aus dem Weg zu gehen. Was wir halt auch haben, dass die Vögel halt sich auch gerne auf die Türen von den Schleusen setzen, wo die Besucher reinkommen. Und das ist natürlich auch nicht so ganz optimal. Aber wie gesagt, das lässt sich auch nur schwerlich verhindern, weil sie halt wirklich extrem neugierig sind.
Und wie ist das bei dir jetzt? Ich meine, du bist tagtäglich da, Vertrauen ja noch größer. Versuchen die auch, sich dir mal auf die Schulter zu setzen?
Das ist definitiv so. Also ich versuche das auch meistens, wenn ich es mitbekomme, so schnell wie möglich abzuwehren, weil das halt kein Verhalten ist, was wir bestärken wollen.
Ja,
Weil sie es dann natürlich, wenn sie es von uns kennen, machen sie es bei den Besuchern auch, wollen wir nicht. Und dementsprechend versuche ich mich dann auch gleich zu ducken, dass am besten gar keine Landemöglichkeit ist oder dann den Vogel auch möglichst schnell wieder loszuwerden.
Das ist aber erstaunlich, oder? Ich meine, eigentlich haben doch Tiere eher so ein Distanzverhalten, dass die tatsächlich so vertrauensselig auf einen Menschen drauf liegen.
Ja, durchaus. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an den Tieren. Dadurch, dass die auch da, wo sie herkommen, im Loro Park in Teneriffa, werden die zum Teil auch per Hand aufgezogen.
Okay.
Und dementsprechend sind die natürlich den menschlichen Kontakt komplett gewöhnt.
Ja.
Was natürlich bei uns jetzt hier für so eine begehbare Voliere dann natürlich auch ein paar Aufgaben mit sich bringt.
Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von den Aras, da kommen ja noch einige andere rein. Gerade deshalb seid ihr ja auch so hinterher, dass die Lücken zum Beispiel oben im Netz immer geschlossen sind. Wie komplett seid ihr denn jetzt auf der Anlage?
Also wir haben jetzt gerade heute nochmal ganz frisch Vögel bekommen, also zwei Bechstein-Aras. Es kommen in den nächsten Wochen immer mal noch ein paar Tiere, aber ich sag mal so, der Grundstock ist jetzt schon mal vorhanden. Auch in der Ara-Voliere haben wir jetzt eigentlich alle Arten da. Die gewöhnen wir aber jetzt gerade die meisten noch hinter den Kulissen zusammen. Dann ist es so, dass die Temperaturen jetzt manchmal nachts vor allen Dingen noch ein bisschen kalt sind, wo wir die Tiere halt noch nicht rauslassen wollen, dass sie sich halt nicht, wenn es doch mal noch kälter wird, da keinen Schaden holen draußen. Und die gewöhnen wir jetzt alle langsam ein. Und wenn sie dann gut eingewöhnt sind, dann lassen wir sie dann auch raus.
Die würden nicht von sich aus reinkommen, wenn es zu kalt ist, wie unser eins?
Also,
man weiß
die,
es nicht.
Die Vögel, die wir jetzt drin haben, die machen das, von denen wissen wir das, die kennen das schon. Wir wissen aber halt nicht bei allen Vögeln sicher, dass wir sie, wenn wir sie rauslassen, dass sie dann wieder reinkommen.
Ja, ja.
Deswegen gehen wir da einfach auf Nummer sicher
und
warten ab, bis die Temperaturen so sind, dass wir sagen, da kann nichts passieren und lassen sie dann erst raus.
Wir reden ja jetzt die ganze Zeit über den einen Teil der begehbaren Volieren. Es gibt ja noch den anderen, quasi das Loriversum, namensgebend die Forstenloris. Dort ähnlich schwierig.
Im Vergleich zur Ara-Voliere ist es tatsächlich sehr viel pflegeleichter, muss man sagen. Also die Loris, klar, sind die auch viel draußen unterwegs, aber die sind jetzt nicht so die Zerstörer, die dann direkt überall dran gehen. Klar, die knuspern mal so ein bisschen im Bambus rum, aber sonst gehen die hauptsächlich an ihr Futter. Und machen da nicht so viel Schaden, wie das, sage ich mal, bei den Aras drüben der Fall ist.
Wer die jetzt nicht so vor Augen hat, Forstenloris, auch wunderschöne bunte Papageien, aber deutlich kleiner und deutlich geselliger wäre jetzt mein erster Eindruck.
Genau, die leben in großen Verbänden auf jeden Fall und sind aber halt gerade mal so circa 27 cm groß, wiegen nur so ein bisschen was über 100 Gramm und also eine relativ kleine Papageienart.
Die Loris haben ja hier eine schöne neue große Heimat gefunden. Ich hoffe, die draußen ist auch noch genauso schön und groß.
Also die Loris, die kommen ja aus Indonesien, von den kleinen Sunda-Inseln. Also das heißt, wenn man so Südostasien vor Augen hat, da hat man ja Sumatra, Java und Borneo, das sind die großen Sunda-Inseln. Und dahinter geht es dann weiter mit den kleinen. Da gehört zum Beispiel auch Bali dazu, was ja gerne so ein beliebtes Urlaubsgebiet ist. Und auch Komodo, wo ja auch die Komodo-Warane herkommen.
Ja,
und
ja.
Genau dazwischen liegt Lombok, wo dann die Forstenloris ihre Heimat haben.
Das klingt klein, oder?
Das ist eine kleine Insel, genau, und ist natürlich ist ein Urlaubsparadies dementsprechend. Und was natürlich auch für natürlich viel Tourismus dann auch angesehen ist. Und in Indonesien ist tatsächlich auch immer so dieser, Heimtierhandel ist auch immer so ein bisschen ein Problem, weswegen da zum Teil auch Loris gefangen werden, weil sie einfach ganz schön aussehen und man so gut im Käfig halten kann.
Das klingt nach gefährdet.
Ja, auf jeden Fall. Die Loris sind auch eine gefährdete Tierart. Ich glaube, sie sind sogar gerade als stark gefährdet gelistet. Dementsprechend ist da auch der Populationstrend eher sinkend. Und ich meine gelesen zu haben, dass es sich wahrscheinlich auch nur noch so um maximal 1000 Tiere handelt in der Natur.
Ist das denn dort dann angekommen? Also stehen die zumindest unter Schutz oder können die tatsächlich noch wild gefangen werden und quasi als besonders schöne Ziervögel verkauft werden?
Die stehen definitiv unter Schutz. Allerdings ist es halt in Indonesien, das ist ein gigantisches Land, wo vielleicht auch mit der Umsetzung manchmal nicht ganz optimal ist, wo natürlich auch Korruption und solche Sachen eine Rolle spielen. Also ich war auch selber schon mehrfach in Indonesien und da gibt es auch gigantische Vogelmärkte und sowas. Also von daher ist das da mit der Umsetzung noch ein bisschen schwierig.
Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie hier bei uns, dass die Spatzen auf den Bäumen sitzen oder sowas. Das ist jetzt nicht, dass man dort durch die Straßen geht und überall sind Loris auf den Bäumen.
Mit den Loris eher nicht. Also ich war tatsächlich selber noch nicht auf Lombok. Also das weiß ich nicht ganz genau, wie es dort ist. Es gibt Vögel, die sitzen überall rum. Das sind halt nicht so die begehrtesten, sage ich mal. Aber gerade Vögel, die besonders schön singen können oder besonders schön aussehen, die sind halt dann doch eher begehrt und werden dann halt doch auch häufiger gefangen.
Und wie zutraulich sind die gegenüber den Besuchern jetzt in der Voliere?
Das ist auch sehr unterschiedlich bei denen. Also auch da liegt so ein bisschen an den Individuen. Also wir haben welche, die tangiert der Besucher nicht besonders. Also die halten sich ganz normal auch entfernt auf. Aber auch da hatten wir schon mal zwei auf dem Besucher sitzen. Wir versuchen das jetzt aber auch gerade vor allen Dingen für die Präsentation vor den Besuchern so ein bisschen zu forcieren, dass wir, die bekommen ja so einen bestimmten Brei zu fressen und damit stellen wir uns jetzt auch meistens, wenn wir so eine kommentierte Fütterung haben, stellen wir uns immer mit dem Brei nochmal ein bisschen hin, da landen dann die Loris auch gerne auf der Futterschale und so kann man die natürlich den Besuchern auch nochmal ein bisschen besser präsentieren.
Was fressen die eigentlich? Wie fressen sie es?
Also bei den Loris ist ja das Spannende, wir haben auch so ein bisschen ein Video direkt bei unseren Volieren am Laufen, wo man sich mal die Zunge von den Loris genau anschauen kann. Die sind in der Natur, also die fressen auch viel weiches Obst und sowas und Früchte und sind aber tatsächlich auch so ein bisschen spezialisiert auf Blütenpollen und Nektar. Und bei uns gibt es so einen Brei meistens, was so, also die kriegen auch viel Obst.
Ach, den hast du erwähnt, ja, oder?
Genau, aber dieser Brei, das ist auch so ein bisschen so ein hauptsächliches Futtermittel, was es bei uns gibt. Und den nehmen sie einfach mit extrem schnellen Zungenbewegungen auf. Und deren Zunge ist geformt wie ein Pinsel, sage ich mal. Also der hat so viele kleine Fasern. Und damit können sie halt einfach den Brei auch sehr gut aufnehmen und kommen halt in der Natur auch ganz gut in so Blüten rein und können da auch so Blütenpollen und Nektar und sowas ganz gut aufnehmen damit.
Ist die auch lang jetzt, diese Zunge, oder wie muss man sich das vorstellen?
Die ist tatsächlich auch relativ lang und auch sehr beweglich. Also die kommen auch relativ weit aus ihrem Schnabel mit der Zunge raus. Also das ist jetzt, die kann man sich jetzt nicht vorstellen wie bei so einem Ameisenbär, aber die können damit schon ordentlich umgehen. Ja.
Also ich habe jetzt dieses klassische Vogelbild vor mir, der pickt immer nach seiner Nahrung oder sowas. Macht er das dann genauso oder sitzt er mit starrem Kopf da und die Zunge macht die Arbeit?
Na, zum Teil macht der Schnabel die Arbeit, wenn sie halt Früchte fressen, dann kauen sie das halt auch so ein bisschen ab und die Zunge befördert das dann nach hinten. Und wenn die tatsächlich unsere Suppe zum Beispiel fressen oder wahrscheinlich machen sie es in der Natur auch mit den Pollen genauso, dann ist es einfach so, dass der Schnabel komplett offen ist und die dann mit schnellen Zungenbewegungen dann das Futter sozusagen nach innen befördern.
Ist das für den Laien zu sehen, also zum Beispiel in der Voliere?
Das geht wirklich relativ schnell, deswegen haben wir auch so ein Video vor der Voliere am Laufen, dass man sich das mal ein bisschen anschauen kann und man kann das aber auch beobachten und dafür ist halt auch ganz schön, dass wir halt zum Teil auch das ein bisschen anbieten, dass wir die Loris so ein bisschen auf die Hand, auf die Schale nehmen, dass man sich das halt auch in nächster Nähe mal anschauen kann, wie das mit der Zunge funktioniert, weil es tatsächlich recht einzigartig und ziemlich spannend ist.
Also die Zunge löffelt das rein oder das bleibt in den kleinen Borsten, Pinselborsten hängen?
Das bleibt in den Borsten sozusagen hängen, das Futter, genau.
Ist ja hochinteressant. Aber die klauen sich zum Beispiel nicht gegenseitig was bei diesem Brei oder sowas. Die stehen da rundherum und dann arbeiten die Zungen.
Genau, ja, richtig.
Ist das eine spezielle Spezialität oder können das fast alle Papageien?
Das können tatsächlich unter den Papageien, soweit ich weiß, nur die Loris.
Das lohnt sich ja mal zu beobachten. Das sieht man aber eigentlich nur, wenn ihr diese besondere Führung macht, oder?
Genau, das sieht man halt. Also wir haben jetzt jeden Tag um 11.30 Uhr haben wir eine Kommentierung.
Ja.
Und haben uns jetzt angewöhnt, dass wir dazu so eine kleine Fütterung mit anbieten, gerne auch mit dem Lori-Brei, dass wir halt auch zu dieser Kommentierung dann die Vögel so ein bisschen nach draußen locken und da kann man das ganz gut beobachten.
Achso, da ist das für euch okay, weil die grundsätzlich schüchterner sind, oder?
Genau.
Ich kann mich gerade an den Eröffnungstag erinnern, alle wanderten so schön durch, die Aras tatsächlich schon, sagen wir mal, auf Armlänge entfernt, die Loris noch oben in der Ecke ein bisschen am Schimpfen. Das hat sich schon geändert.
Genau, das hat sich auf jeden Fall geändert. Also man merkt, dass mehr oder weniger Tag für Tag alles ein bisschen entspannter wird, die Loris sich immer noch mehr an die Außenvoliere gewöhnen, wahrscheinlich denen das Wetter jetzt auch nochmal besser gefällt, dass sie dann auch nochmal viel mehr Zeit draußen verbringen und auch die anderen Vögel, die wir dort in der Voliere haben, verbringen mittlerweile viel mehr Zeit auch in der Außenvoliere und hängen nicht immer nur in den Innenunterkünften rum.
Apropos rumhängen, gerade die Loris, die lieben ja anscheinend auch die unbequemen Haltungen, sagen wir mal, kopfüber, oben vom Netz runterhängend. Warum lieben die so eine komische Position?
Also zum einen, die sind halt wahnsinnig beweglich und können einfach überall gut sitzen, sage ich mal. Und gerade diese Netzkonstruktion, die wir da ringsrum haben, die Aras sitzen da auch manchmal, das ist halt für die auch einfach ja eine gute Position, um einfach auch so ein bisschen Ausblick zu haben. Gerade wenn man sich irgendwo in die Ecke setzt, dann kann man halt auch die ganze Voliere so ein bisschen überblicken. Und für die ist das überhaupt keine unbequeme Haltung, auch wenn man sieht, wie die am Futter hängen. Die sind halt einfach sehr beweglich und hängen da auch gerne mal kopfüber und fressen auch dann aus unseren Futterkörben, die wir denen anbieten.
Wie voll ist denn diese Voliere jetzt mit Loris und vor allem, wie voll soll sie mal werden?
Also wir haben aktuell 30 Loris und so ein bisschen die Perspektive ist, dass wir irgendwann mal so um die 100 Loris dann auch in der Voliere halten können. Groß genug ist es dafür auf jeden Fall, aber es wird dann wahrscheinlich auch so werden, dass sich die Loris dann halt auch von alleine ein bisschen vermehren.
Ist da eine Unübersichtlichkeit zu erwarten irgendwann?
Ein bisschen unübersichtlich finde ich es tatsächlich jetzt schon. Okay. Also wenn du da 30 Loris hast, die gerade auch mit ihrer Beweglichkeit, die sind ja auch sehr viel unterwegs, da jeden Tag durchzuzählen, ob jetzt nun alle 30 da sind, ist jetzt nicht ganz so einfach. Und bei 100 wird sich das durchaus nochmal verstärken. Da muss man auf jeden Fall dann sehr gut beobachten.
Du hast ja gerade schon ein bisschen angesprochen, es ist schwer, die überhaupt auseinanderzuhalten. Mit Namen arbeitet ihr hier jetzt nicht mehr, weder bei Aras noch bei Loris, oder?
Nee, tatsächlich gar nicht, weil halt auch die meisten Vögel wirklich sehr schwierig zu unterscheiden sind. Und dann haben wir halt, bei den Loris, ich könnte mir gar keine 30 Namen ausdenken, dementsprechend fangen wir da nicht mit Namen an. Die haben alle einen Ring am Fuß, das ist bei Papageien so Usus. Und dementsprechend wissen wir da Bescheid, dann wenn wir mal ein Tier irgendwie rausfangen müssen oder sowas, dann müssen wir halt einfach den Ring ablesen.
Kann man Männchen und Weibchen unterscheiden?
Auch nicht bei denen. Die haben überhaupt gar keinen Geschlechtsdimorphismus. Tatsächlich bei ganz vielen Arten, die wir da jetzt bei uns im Haus haben, ist das kaum möglich, da die Geschlechter zu unterscheiden, sondern meistens nur über Federprobe zu bestimmen.
Und wenn es da tatsächlich mal zur Zucht kommen sollte, wisst ihr zum Beispiel, ob sich da jetzt gerade ein Pärchen anbahnt oder ob das einfach nur zwei Freunde sind, die da oben zusammensitzen?
Das müssen wir dann beobachten, auf jeden Fall. Ich sage mal, spätestens wenn es dann ans Paaren und an den Nestbau geht, dann wird man es dann wahrscheinlich sehen. Aber gerade bei den Aras ist es jetzt auch momentan noch der Fall, dass es definitiv zu früh ist. Die sind halt noch sehr, sehr jung. Bei den Loris allerdings jetzt mit dem Frühlingswetter und sowas, wir müssen jetzt demnächst auch dann mal noch ein paar Brutkästen ausbringen. Die haben auf jeden Fall schon angefangen zu treten. Also da sind die Frühlingsgefühle schon ganz gut in Wallung. Und da kann man jetzt aber auch nicht sagen, klar, wir könnten uns jetzt mit dem Fernglas hinstellen und versuchen, da die Ringe abzulesen. Welche Paare dann zusammengehören, beziehungsweise welche jetzt schon getreten haben. Aber das lassen wir dann erstmal jetzt so laufen.
Was bedeutet denn das Treten?
Also das Treten ist einfach die Paarung bei denen.
Das ist jetzt nicht so, dass die mit den Füßen nacheinander auslangen
oder so? Ich meine, das sieht natürlich ein bisschen so aus. Das ist ja nicht wie bei anderen Tieren, sondern die reiten halt letztlich auch aufeinander auf. Und der männliche Vogel setzt sich dann auf das Weibchen oben drauf und tritt dann mit den Füßen so ein bisschen nach unten, was natürlich auch so für die Stabilisation ist. Nicht ganz so einfach, da aufeinander zu sitzen. Und wahrscheinlich, weil das ein bisschen so aussieht, nennt man das auch das Treten.
Sind das dann auch so unzertrennliche Paare bei den Loris?
Könnte man, glaube ich, schon so sagen. Also das ist auch, wenn sich da Paare gebildet haben, dann sind die, glaube ich, auch relativ fest.
Gibt es unter den Vossenloris denn, sagen wir mal, Anführer oder ist das immer eine gleichberechtigte Gruppe?
Das wirkt für mich alles relativ gleichberechtigt. Da wird es sicherlich auch Tiere geben, die sich vielleicht dann auch am Futter ein bisschen besser durchsetzen können als andere. Eine gewisse Hierarchie werden die untereinander haben, aber wie gesagt, dadurch, dass wir die Tiere nicht unterscheiden können, wechselt das wahrscheinlich dann auch so schnell dann durch, wenn das so viele Tiere sind, dass das bei uns dann nicht so hundertprozentig auffällt. Wir kriegen das momentan auch noch gar nicht hin, dass wir die irgendwie alle ein- oder aussperren könnten oder sowas. Ja. Und dementsprechend versuchen wir die halt auch so ein bisschen mit Futter dann auch nach draußen zu locken und bieten denen dementsprechend auch draußen dann ein bisschen Obst an in Körbchen, was natürlich dann auch ganz schön ist, wenn die dann dort am Baum sitzen, am Futter sind und die für den Besucher dann auch gut zu sehen sind.
Aber was die Gehegeeinrichtung angeht, da sind jetzt keine Obstbäume drin oder sowas, dass die sich dann sozusagen selbst versorgen könnten, wie man es zum Beispiel im Gondwanaland kennt, wo ja tatsächlich die Futterquelle mit in der Halle ist.
Also wir haben tatsächlich ein paar Feigenbäume da drin stehen mit in der Voliere.
Ja.
Das müsste aber, glaube ich, der einzige Obstbaum sein und da werden wir dann einfach in Zukunft sehen. Manche Tiere sind ja auch so, gerade wenn sie so die Fütterung vom Menschen gewohnt sind, dass sie dann vielleicht so an die Früchte, die in der Voliere wachsen, gar nicht so rangehen.
Ja.
Und das werden wir dann sehen bei den Loris, da könnte ich mir auch schon vorstellen, falls wir dort dann irgendwann mal reife Feigen hängen haben, dass sie dann die wahrscheinlich auch dann zu sich nehmen.
Ich vermute mal, ein Besucher, der Futter mit reinbringt, ist für euch generell eine Gefahr. Gibt es da irgendwie, sichert ihr das mit Tafeln ab oder macht das immer noch Personal, bevor jemand in die Schleuse geht?
Also wir haben auf jeden Fall überall auch so ein bisschen Schilder hängen, was halt so die Verhaltensregeln in unseren Volieren sind. Aber ganz lässt sich halt nie verhindern.
Ja, ja.
Wir haben dann zum Teil auch noch Lotsen dastehen, die dann auch darauf Acht geben, dass halt dort nicht drin gegessen wird oder irgendwie irgendwo was hingelegt wird oder sowas. Und da müssen wir halt einfach so ein bisschen hinterher sein.
Und wie ist es mit der Körperhaltung? Also kann man mit ausgestreckten Armen da drin rumlaufen oder animiert man den Vogel dann zu kommen?
Also bei den Luris funktioniert das mit ausgestreckten Armen, die kommen dann eher nicht drauf. Bei den Aras ist es allerdings schon so, dass die das dann auch schon gerne als Landefläche nutzen. Und da sagen wir dann auch den Besuchern, na klar, das ist wahnsinnig interessant, wenn die Tiere dort auch relativ nah an einem dran sitzen. Aber es kann halt im Zweifel auch für den Menschen und für das Tier gefährlich werden, wenn die auf einem landen. Dementsprechend wollen wir das einfach so gut wie es geht verhindern.
Also am besten in so einer Art stillgestandenen Haltung durchmarschieren.
Ne? Sag, man muss nicht ganz stillstehen, aber so ein bisschen.
Aber angelegte Arme sind gut.
Genau, angelegte Arme sind schon gut und einfach so ein bisschen Zurückhaltung, sage ich mal, ist da durchaus angemessen.
Wie ist denn eure Runde jetzt gerade so im Moment, wo ihr noch nicht ganz sicher seid, was die Aras wieder alles bebastelt haben? Geht ihr da mit einem Fernglas durch, um ganz oben jede Ecke des Netzes kontrollieren zu können?
Also mit einem Fernglas jetzt nicht unbedingt. Wir schauen uns natürlich jeden Tag die Voliere ordentlich an, was vielleicht zu Stellen sein könnten, wo sie immer dran sind. Und dann geht natürlich auch viel darüber. Wir sind ja normalerweise den ganzen Tag da und gehen regelmäßig immer mal wieder durch die Volieren. Und dann schauen wir einfach, was machen die Aras gerade. Wir müssen einfach da nachschauen, wo sind sie gerade dran. Jetzt zum Beispiel, das Neueste war jetzt, dass sie halt angefangen haben, die Artschilder, die wir in den Volieren haben, so ein bisschen zu bearbeiten und zum Teil kaputt zu machen, weil sie halt einfach sich auf die Kästen oben draufsetzen und dann anfangen, dort rumzubasteln. Wir haben halt aktuell Schilder, die mit so einer Folie beschichtet sind. Und ja, jetzt haben wir festgestellt, jetzt müssen wir wahrscheinlich mal bedruckte Schilder machen, damit sie da halt nicht so ran können. Aber das sind halt Sachen, das glaubt man vorher nicht oder weiß man halt vorher auch nicht, wo die überall sich dann zu schaffen machen. Und da muss man dann halt einfach reagieren.
Ihr habt ja da auch so ein kleines Bäumchen drin, wo die Äste ja dermaßen zerpflückt aussehen. Ist das Hunger oder ist das einfach nur, wir können es, also machen wir es?
Ich glaube, das ist vieles, wir können es. Also die ernähren sich zum Teil auch so von Knospen und so ein bisschen Rinde und sowas. Aber vieles ist halt auch einfach Beschäftigung. Also wir versuchen denen halt auch tatsächlich jeden Tag so ein bisschen frisches Laub dann anzubieten, womit sie sich dann beschäftigen können. Aber das scheint halt bei weitem nicht so gut zu schmecken, wie wirklich das, was eingepflanzt in der Voliere wächst. Und vor allen Dingen diese Aralien, diese Bäume, die da drin stehen, die scheinen wirklich ganz besonders gut zu schmecken. Natürlich ist es auch so ein bisschen weiches Holz und die haben sie wirklich mittlerweile so auf die Hälfte runter reduziert. Also da haben sie schon ganz ordentlich geschrotet.
Und wie sieht das bei den Forstenloris jetzt nach einem Monat aus?
Ein paar Spuren sieht man, weil sie halt auch gerne so im Bambus sitzen und da halt zum Beispiel auch so ein bisschen frische Knospen und sowas, frische Triebe ein bisschen abknabbern. Das hält sich aber durchaus in Grenzen. Also weil das jetzt bei denen auch nicht so das Hauptaugenmerk ist, weil die auch mit ihrem Schnabel, die sind ja auch von der Ernährung ganz anders, als das bei den Aras der Fall ist, haben nicht so diesen ganz krassen, stabilen Schnabel, sind eher ein kleinerer, zarterer Schnabel, sage ich mal, mit dem die auch ordentlich zubeißen können, darum geht's gar nicht. Die können ja auch verschiedenes Obst und Gemüse fressen, aber die sind halt nicht so dafür ausgelegt, sage ich mal, dass die jetzt so feste Sachen kaputt machen.
Die Loris haben ja auch bei sich einen Teich in ihrem Gehege. Ist das eine Bademöglichkeit oder einfach sieht einfach gut aus?
Also der wertet natürlich die Voliere so an sich optisch nochmal ein bisschen auf. Das ist eine Bademöglichkeit, das ist aber natürlich auch eine Möglichkeit für Tiere, die dort später vielleicht noch einziehen, wie zum Beispiel unsere Paddy-Reiher, die jetzt auch schon hinter den Kulissen im Haus sitzen, die natürlich so einen Teich einfach brauchen. So ein Reiher lebt am Wasser. Für die Loris wäre es grundsätzlich auch eine Bademöglichkeit. Dafür nutzen sie momentan aber auch noch viel lieber drinnen ihre Wasserschalen, die wir denen anbieten. Und tatsächlich haben wir aber auch draußen in einem der Kunstbäume eine künstliche Beregnung drinne, wo wir dann halt auch den Loris dort so eine kleine Dusche anbieten können. Also das Wasser von oben ist dann doch nochmal beliebter als das Wasser von unten.
Das mögen die richtig.
Das mögen die richtig gerne. Und das hatten wir auch die letzten Tage häufiger gesehen, auch bei unseren Krontauben zum Beispiel und auch bei den Loris, dass die auch gerade bei Regen gerne nach draußen gegangen sind und dann richtig geduscht haben. Die nutzen das auch einfach zur Gefiederpflege.
Wie sieht das aus? Also tatsächlich sich auf einem Ast präsentieren, Flügel breit machen?
Also bei den Loris ist es so, die lassen sich meistens so ein bisschen besprühen und putzen sich dann halt nebenbei überall mit dem Schnabel Und wir machen das auch manchmal drin, hinter den Kulissen, wenn wir dann gerade mit dem Schlauch ausspritzen, dann halten wir den auch mal so ein bisschen, dass so ein bisschen leichter Nebel herrscht sozusagen. Und gerade bei den Tauben sieht es auch ganz fantastisch aus. Die präsentieren dann legen dann ihren Flügel praktisch über den Körper drüber und präsentieren dann so richtig die Flügelunterseite, dass halt alles so möglichst viel benetzt wird mit Wasser dann auch.
Das heißt also, das sind Tiere, die bei Regen sogar rausfliegen würden. Das würdet ihr auch nicht unterbinden wollen?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist ganz natürlich für die. Und gerade deswegen ist es ja auch total schön, dass wir jetzt Volieren haben, wo auch so natürliche Einflüsse auch komplett vorhanden sind.
Ja, ja.
Weil die Tiere dann natürlich auch ihrer natürlichen Verhaltensweise total gut nachgehen können.
Wird das Gefieder nicht schwer durch Regen?
Die Federn, das ist ja nicht wie Fell, was sich so voll saugt, sondern ja. Federn, die saugen sich praktisch nicht voll mit Wasser.
Das läuft ab.
Das läuft eigentlich ganz gut ab. Man hat manchmal dieses Dunengefieder, das Untergefieder, das wird dann ein bisschen nass, aber das kriegen die auch meistens relativ gut wieder raus.
Und wie sieht so ein Badevergnügen von Loris aus? Also schwimmen ist es jetzt nicht, oder?
Schwimmen ist es nicht, aber tatsächlich, also gerade wenn die haben so auch ihre Phasen am Tag praktisch, ja, wo ja. die dann so richtig so, jetzt haben wir gerade mal Lust auf Baden, dann wird es auch ein bisschen lauter bei denen, da geht richtig was ab. Und beispielsweise in den Wasserschalen ist es auch so, dass die sich da, manchmal beobachtet man das ja auch an Pfützen, wenn unsere einheimischen Tiere oder sowas da hingehen. Und bei denen, die gehen halt in ihre Wasserschalen rein und tauchen sich so ein bisschen ein, benetzen sich, schütteln sich, putzen sich dann direkt mit ihrem Schnabel auch so die Federn ein bisschen aus. Ja, da geht auch richtig ordentlich was ab. Das macht schon Spaß, da auch zuzuschauen.
Die wollen aber stehen dabei. Also den Grund verlieren nicht.
Nee, genau. Die wollen schon auch ein bisschen sicher stehen, auf jeden Fall. Also klar gibt es Vögel, die auch schwimmen können, aber bei denen ist es eher nicht so. Also die brauchen schon ein bisschen was, wo sie sich festhalten können.
Leidet der Lori unter Gruppenzwang sozusagen? Also wenn einer, dann alle?
Ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Leiden ist, sondern die sind so ein bisschen drauf ausgelegt.
Das sind halt alles Freunde. Das
genau, die leben halt in der Gruppe zusammen und wenn jetzt Baden angesagt ist, dann ist Baden angesagt ist. Wenn Fressen angesagt ist, dann wird gefressen. Die halten einfach als Gruppe zusammen. Man sieht es auch draußen, wenn die, also es ist ganz selten, dass du einzelne Tiere hast, die drin sind und der Rest ist draußen, sondern das ist immer fast die ganze Gruppe unterwegs. Und auch wenn sie dann in der Außenvoliere sind, ist es nicht so, ein Teil hält sich in der einen Ecke auf, ein anderer Teil in der Ecke, sondern die sind meistens wirklich dann auch zusammen unterwegs.
Da komme ich ja fast wieder zurück zu meiner Anführerfrage, aber auch da kannst du nicht erkennen, ob es immer einer ist, der die entscheidende Idee gibt.
Nee, definitiv nicht. Das ist immer ein großer Schwarm, der dann losfliegt und das sind immer alle zusammen.
Die Geräusche hast du schon angesprochen. Wer ist denn eigentlich lauter, Loris oder Aras?
Also da würde ich schon sagen, die Aras sind lauter. Bei den Loris macht es halt die schiere Masse. Wenn die einmal so richtig loslegen, dann ist das schon auch ziemlich ohrenbetäubend. Aber bei den Aras ist es dann doch nochmal ein bisschen lauter. Aber auch gerade die kleineren Arten darf man da überhaupt nicht unterschätzen. Gerade unsere Jamaika-Amazonen, die können auch ordentlich Krach machen. Und auch die Sonnensittiche, auch wenn es nur 5 Stück sind, die haben auch ein ziemlich lautes Organ.
Findest du persönlich das als lieblich oder hättest du manchmal gern Ohrenschützer?
Ich nutze den ganzen Tag Ohrenschützer. Also so, ohne, ja. Genau, ohne geht es nicht. Also da ist mir mein Hörvermögen dann doch zu schade. Den ganzen Tag, wenn du dort den ganzen Tag zwischen den Vögeln stehst, ist das auf Dauer zu belastend.
Also drinnen kann ich es mir ja erst recht vorstellen, da auf jeden Fall, aber auch draußen, oder?
Draußen eher weniger. Draußen kann natürlich der Schall auch so ein bisschen weg. Drinnen halt es natürlich auch nochmal ein bisschen mehr. Ich hatte es aber letztens auch bei der Kommentierung draußen in der Ara-Voliere, dass die Jamaika-Amazonen angefangen haben rumzuschreien und da muss man schon versuchen, so ein bisschen drüber zu kommen.
Da schaukelt ihr euch gegenseitig hoch,
über die
oder?
Geräusche sozusagen.
Und lassen sich die Amazonen das dann von dir bieten?
Nein, auf gar keinen Fall.
Gibst du denen dann eine Pause oder sagst du irgendwann, Leute, ich kann nicht mehr, die Niederlage muss ich akzeptieren?
Ich versuche dann meistens, entweder wenn es geht, dass wir vielleicht beide reden können, dann geht's, aber ansonsten lasse ich die dann erstmal ausschreien, bevor ich weiter erzähle.
In diesem Sinne, es war auch wieder ein sehr gutes Gespräch, Marc. Vielen Dank für deine Einblicke. Wir haben tatsächlich, ach Gott, wir sind schon wieder gut bei 30 Minuten. Die Voliere ist garantiert ein Ding, an dem wir immer noch dranbleiben müssen, weil das ist natürlich für alle auch spannend. Du bist, Marc, für dich auch persönlich eingeschätzt, war ein gutes Timing für dich, hierher zu kommen, oder?
Ja, definitiv. War auch mein persönlicher Wunsch tatsächlich, jetzt gerade mit dieser Phase. Ich wollte immer gerne mal mit Vögeln arbeiten und das war für mich jetzt die perfekte Gelegenheit, um nach 10 Jahren Pongoland dann auch mal ein bisschen was Neues zu sehen. Ja. Man will sich auch selber gerne mal ein bisschen weiterentwickeln und deswegen ist es jetzt gerade eine fantastische Phase, gerade die ganze Einlaufphase von der Voliere jetzt mitzubekommen, alles so ein bisschen selber mitgestalten zu können, ist gerade richtig super und wie gesagt, die Volieren sind auch absolut immer einen Blick wert.
Sind die für dich tagesfüllend, die Altweltpapageien, oder hast du nebenbei noch ganz andere Bereiche mit abzudecken?
Nö, das ist momentan ist es tatsächlich tagesfüllend für uns. Gerade was die ganzen Reinigungsarbeiten und so. Ich sag mal, wir haben jetzt wahrscheinlich, wir haben 30 Loris und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht die genaue Zahl, aber jetzt wahrscheinlich so um die 20 Papageien noch bei den Aras mit drüben drin. Die machen schon auch ausreichend Dreck, dass man sich da gut beschäftigen kann.
Das darf man alles nicht vergessen. Aber was bin ich für eine? Hatte mich fast schon verabschiedet. Jetzt fange ich schon mit das nächste Gespräch an. Marc, weil es eben einfach interessant ist. Ich danke dir recht herzlich für die Einblicke. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg für diese wirklich faszinierende Voliere. Das kann ich einfach auch immer nur wieder bestätigen. Und ja, wie gesagt, spätestens wenn die 100 Tiere da drin rumfliegen, möchte ich wissen, wie ihr damit klarkommt. Danke dir, Marc.
Vielen Dank.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.